Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Titel. Physik der Schwermut, Physiologie der Schwermut könnte ich mir gut vorstellen. Sowas wie Genetik der Freude oder die Olfaktorik der Darmverstimmungen, das wäre möglich. Aber Physik der Schwermut, was heißt das, Herr Gospodinov?
Guten Abend allerseits. Auf Bulgarisch ist das Wort sehr, sehr kurz, aber der Sinn ist sehr tief. Auf Bulgarisch heißt das Tga. Und wenn Sie das aussprechen, werden Sie schon merken, dass der Kehlkopf vibriert, geht nach unten, als ob man versucht zu schlucken. Ich wollte nach dem natürlichen Roman wieder ein Buch schreiben, was sowohl die Wissenschaft, die Physik, mit irgendetwas, was ganz viel mehr ist, wie eben die Schwermut. Das ist natürlich, die kurze Antwort wäre, Physik der Schwermut ist natürlich eine Metapher. Und ich wünsche mir sehr, dass es uns bewusst ist, wie wichtig die Schwermut für alles, was hier passiert ist, und überhaupt nicht nur hier, sondern in ganz Europa.
Man ist ja leider ziemlich wenig vertreten auf dem hiesigen Buchmarkt. Ilya Trojanow ist längst kein Bulgare mehr, er reist auch in der Welt umher. Und dann kennen Sie vielleicht noch Alek Popov oder Dijan Enev. Aber es sind sehr wenige Leute. Wir können ja Herrn Sitzmann fragen, der Übersetzer dieses Werkes ist und vieler anderer Werke aus dem Bulgarischen, aus dem Mazedonischen und aus dem skandinavischen Sprachen. Der weiß vielleicht, ob Romane in Bulgarien immer so heißen.
Ob Romane in Bulgarien immer so heißen? Nein, manche heißen Tabak, manche heißen Mission London. Nein, es ist nichts typisch Bulgarisches, auch nicht an diesem Roman in dem Sinne. Natürlich, das Setting ist Bulgarien zu großen Teilen, aber ich würde nicht sagen, dass Georgi sich jetzt aus einer großen bulgarischen Romantradition speist. Er ist schon ein gewisser Sonderfall.
Ja, ein Sonderfall, der sich auch eher in der Weltliteratur verortet, glaube ich. Und was machen Sie dort, Herr Gospodinov? Sie verbinden zwei Elemente miteinander. Sie haben auf der einen Seite diesen Minotaurus-Mythos. Das ist dieses Ungeheuer mit Menschenleib und Stierkopf, eingesperrt in das Labyrinth. Und dort wird er dann von Theseus getötet mit Hilfe von Ariadnes Faden. Kommt Theseus wieder aus dem Labyrinth heraus. Und Sie verbinden diesen mythischen Minotaurus mit bulgarischer Geschichte, und zwar 100 Jahre, dem letzten Jahrhundert, das Sie im Roman durchschreiten. Einmal heißt es, im Ersten Weltkrieg sahen die Menschen mit der Gasmaske so aus wie der Minotaurus. Warum verbinden Sie beides miteinander? Warum gibt es diese beiden Ebenen, Mythos und Zeitgeschichte? Und die Zeitgeschichte, die erzählen Sie anhand von Großvater und Großmutter, anhand von Vater und Mutter und anhand von Sohn und Ehefrau und Kind. Und dieser Sohn ist der Ich-Erzähler und der Sohn hat unverkennbare Ähnlichkeiten mit Ihnen. Warum verbinden Sie beides miteinander?
Als erstes, der Roman versucht, diesen Mythos über Minotaurus anders zu lesen. Für mich ist es wie, bei mir ist der Minotaurus ein dreijähriges Kind, kein Ungeheuer, was wir aus der klassischen Literatur kennen. Der Minotaurus ist eigentlich für mich der Archetypus des verlassenen Kindes, des vergessenen Kindes. In der ganzen klassischen Literatur, wenn Sie nach Ovid schauen oder Vergil oder Dante, werden Sie, der Minotaurus spricht nirgends. Alle sprechen über den Minotaurus, grausame Sachen erzählen sie darüber. Und ich wollte in meinem Buch den Minotaurus eine Stimme geben. Nicht nur ihm, sondern auch allen, die keine Stimme haben, die alle vergessen haben. Und deswegen war mir dieser Minotaurus wichtig. Die Kinder aus der Antike sind nicht anders als die Kinder im Sozialismus und des 20. Jahrhunderts, haben das auch so gespürt, diese Einsamkeit, diese Verlassenheit. Ein Kind, was traurig ist oder vergessen in den 70er, 80er Jahren, ist es vergleichbar vielleicht die Gefühle, die es empfunden hat, als die Gefühle, die dieser Minotaurus in Labyrinth gespürt hat. Das war eben diesen Bogen, den ich spannen wollte von der Geschichte meiner Generation, die in den Kellerräumen gewohnt haben in den 80er Jahren, alleine tagsüber, weil die Eltern arbeitstätig waren. Ich hatte mehrere Premieren in Italien und in Frankreich über und habe gehört, dass auch dort solche Geschichten bekannt sind. Am späten Nachmittag, dass die Kinder alleine waren am Ende des 20. Jahrhunderts. Und das ist so ein Bindeglied.
Das sind ja sehr viele Spuren, die da ausgelegt werden. Und das fängt mit der Schnecke an, die ihre Spur zieht über das Papier. Und dann entstehen daraus Wörter beim Schreiben. Man fühlt sich als Schriftsteller wie eine Schnecke. Und hier haben Sie sogar eine ganz deutliche, letztlich christliche Hoffnung, glaube ich, gehört. Das Aufgeschriebene werde sich irgendwann mit Blut füllen und sich beleben. Ist das die Funktion der Literatur, des Erzählens, Georgi Gospodinov?
In dem Roman wird über Empathie viel gesprochen. Das ist eigentlich die Krankheit des Haupthelden. Er leidet an Empathie. Und ich denke, dass die Literatur zwei Sachen machen muss. Einerseits Empathie entwickeln, uns vorbereiten, dass wir die anderen Menschen wohl empfinden und auch, aber nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, ein Minotaurus, eine Empathie, die nicht anthropozentrisch ist. Das Geschichtenerzählen macht das. Deswegen ist der Roman voll mit verschiedenen Geschichten. Wenn du die richtige Geschichte von Minotaurus hörst, du hörst auf, ihn als ein Ungeheuer wahrzunehmen. Und dieses Buch hat aber auch, ist verpflichtet der Scheherazade, weil wir wissen dort, jede Geschichte gibt dann noch einen weiteren Tag Leben für die Scheherazade. Und es scheint, dass ich, vielleicht bin ich naiv, aber ich denke, es kommt die Zeit des langsamen Erzählens, der langsamen Literatur, des Erzählens über andere Geschichten. Die Literatur kommt zurück auf diese Funktion. Letztendlich, die große Literatur oder die europäische Literatur hat eben diese Eigenschaft, über die Schwachen zu berichten und aus deren Namen zu sprechen, denen eine Stimme zu verleihen, den Kraftlosen, die auch zu trösten. Borges hat einen Satz über die Liebe. Liebe ist, dass eine Frau dir wehtut über deinen ganzen Körper. So, in etwa ist die Empathie, dass du Schmerz für die ganze Welt empfindest, dass du in deinem Körper den Schmerz des anderen spürst. Das kann die Literatur gut zeigen und gut entwickeln.
Dann haben wir offenbar im Augenblick wenig Empathie, also in Bulgarien vielleicht und auch in der Welt, in Europa.
Ja, in Europa und in der Welt. Wenn es das Problem nur auf Bulgarien reduziert wäre, wäre es nicht schlecht. Aber es ist grundsätzlich. Wir haben ein Defizit an Empathie, prinzipiell in Europa, in der Welt. Und da kann die Literatur Hilfe verschaffen. Wenn Sie denken, dass meine Geschichten anders sind als die Geschichten eines deutschen Schriftstellers oder eines Franzosen. Aber ich kann euch doch erzählen, wenn ich darüber erzähle, wie ich mich gefühlt habe Ende der 70er Jahre, am Ende des Tages, so in dem Herbst. Und eben diese Empfindung oder sonntags gegen 6 Uhr abends, als unsere Eltern kamen, uns zu besuchen und zu sehen und wir sie dann auch verabschiedet haben um die Uhrzeit am Hof und dann haben wir die verabschiedet so mit Handzeichen, als sie wieder in die Stadt zurückgefahren sind. Vielleicht werden sie auch an solchen Geschichten aus ihrer Kindheit erinnert. Ein Kind oder auch ein Tier, das gilt für beides und auch für den Minotaurus. Sie haben dieses Zeitempfinden nicht. Wenn du einem Kind sagst, ich komme in einer Woche dich wieder besuchen, und dann sagst du ihm, oder ich komme in 100 Jahren, ich kann euch versichern, das ist für ein Kind das Gleiche. Dieses Buch erzählt über die Kinder und über die Tiere und über die Art und Weise, wie wir erwachsen werden, aber gleichzeitig die Möglichkeit, Empathie zu empfinden, verlieren.
Abgesehen davon, dass ich Ihnen das glaube, aber es ist erzählerisch ein ziemlich kluger Schachzug. Sie nutzen die Empathie dazu, im Inner in andere Hirne hineinzugucken. Der Erzähler guckt in andere Hirne hinein, verliert sich dabei. Das Ich löst sich auf. Es berührt sich natürlich mit modernen Strategien des Erzählens. Es ist zwar die Rede von einem Ich, aber dieses Ich ist immer ein anderes. Das kennen wir auch und das ist sozusagen der Trick, mit dem Sie ein sehr alltägliches Thema und eine autobiografische Erfahrung oder die Erfahrung auch einer Generation zugleich verbinden mit avanciertem, intellektuellem, reflektiertem Erzählen. Nicht linear, da ist niemand, der sagt ich und dann gibt es einen Charakter und dieser Charakter erlebt einen Plot und dann hinterher gibt es eine Veränderung oder eine Bildung, sondern es sind immer andere Geschichten. Man könnte ja zunächst mal sagen, vielleicht kam Ihre Idee von dieser intellektuellen Konstruktion des Erzählers her. Sie wollten das Ich auflösen und das Ich weit machen. Sie wollten Schnecke sein und derjenige, der die Schnecke ist.
Ja, es gibt dort so ein Kapitel, wo das halt die ganze Weltliteratur neu schreiben möchte, und zwar aus dem Blickwinkel der Tiere. Zum Beispiel ein Buch, ein Roman von Hemingway in seinem Der Alte und das Meer. Und dann versucht er nicht aus dem Namen des Alten, sondern aus dem Namen des Fisches, was mit dem Meer und mit dem Alten kämpft, zu erzählen. Der Schlüsselsatz in dem Roman Ich sind. Es ist grammatikalisch nicht korrekt, aber das ist der Sinn meines Buches.
Es sind ungeheuer viele, Sie ahnen das jetzt schon, nicht nur die Ichs sind ungeheuer viele, auch die Geschichten sind ungeheuer viele, auch die Textsorten sind ungeheuer viele. Es sind Anekdoten, Kurzgeschichten, Meldungen, Epitaphe, Epigramme, Aperçus, Aphorismen. Ich lasse einiges aus. Es gibt darin auch kleine Feuilletons. Es gibt einen absurden Großroman über einen Kurzroman, nicht Großroman, ein Kurzroman über den Großvater, den ich Ihnen kurz erzählen muss, weil der so grandios ist. Es sei denn, du willst es machen, Georgi, dass du den... Nein, ich erzähle ihn ganz kurz, das wird kürzer. Das dauert nämlich im Roman nur wenige Seiten, aber ihn nachzuerzählen ist schwierig. Der Großvater ist im Krieg, wird verletzt, wird von einer Ungarin, einer jungen Ungarin gesund gepflegt, die verliebt sich in ihn, er sich in sie. Sie verheimlicht ihm, dass der Krieg zu Ende ist. Pflegt ihn weiter und dann kehrt der Großvater, eben der Soldat, erst nach Bulgarien zu Frau und Kind zurück in das Dorf. Als er dort bereits auf dem Kriegerdenkmal als Held des Krieges geehrt worden ist, namentlich, und die Familie ist erschrocken, wo er jetzt herkomme, verbirgt ihn dann im Keller, Achtung Minotaurus, und nach einem weiteren Jahr kommt er aus dem Keller wieder heraus und muss dann eine Geschichte erzählen, weil er begründen muss, warum er jetzt erst auftaucht. Nach dem Krieg, ein Jahr nach dem Krieg und nicht vorher, wo er Deserteur gewesen wäre. Den Kommunisten ist es jedenfalls nicht beizubringen, anders als mit einem kleinen Wunder. Und das Wunder wird eben auch noch erzählt. All das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe für einen Übersetzer, könnte ich mir denken. Oder war das gar keine gewaltige Aufgabe, diese verschiedenen Tonlagen und Stillagen zu finden?
Also Punkt eins, ich macht es ja mit ihm seit 15 Jahren. Das heißt, ich habe eine gewisse Empathie für seine Texte entwickelt, für ihn auch. Punkt 2, was diesen Roman ja durchaus ausmacht, ich denke, man hört es auch ein bisschen raus, ist diese Leichtigkeit. Also Georgi ist nicht derjenige, der 15 Schachtelsätze ineinander verbaut. Seine Syntax ist relativ einfach und das gibt dem Text diese Leichtigkeit, dieses Fluffige sozusagen, und das macht es natürlich dem Übersetzer auch einfacher, weil alles andere sind technische Spielereien, welches Wort wähle ich oder was auch immer. Aber wenn Sie jemanden haben, der verquer schreibt und wo Sie einfach für jeden Satz 3 Stunden brauchen, um ihn zu entschlüsseln, macht die Sache nicht einfacher. Drittens, gerade dadurch, dass es eben so viele verschiedene Dinge sind, macht es die Sache für mich persönlich viel angenehmer. Stellen Sie sich vor, Sie müssen 500 Seiten auf einer Stillage von irgendjemandem übersetzen. Die größte Herausforderung dabei ist tatsächlich sozusagen nicht monoton in dem Sinne, wie Sie es jetzt verstehen werden, sondern quasi immer auf einer Ebene zu bleiben. Das heißt, Sie müssen permanent balancieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich in zig verschiedenen Genres auszutoben. Gut, ist vielleicht kein Roman für jemanden, der von Haus aus eher Schwierigkeiten mit Lyrikübersetzungen hat. Also dem würde ich nicht empfehlen, diesen Roman in Angriff zu nehmen. Es gibt schon sehr viel lyrische Momente drin. Und es gibt natürlich auch ein paar Passagen, die sind ein bisschen kinomäßig montiert. Aber ich persönlich empfand es als wesentlich angenehmer als viele Romane, die ich übersetzt habe, die eben so monolithisch dastehen und wo sie einfach das Gefühl haben, sie schleppen eben die Last der Welt auf ihren Schultern beim Übersetzen. Hier ist es, macht Spaß und es ist Abwechslung dabei.
Wo kommt denn der Humor her, Georg Gospelina? Warum ist es bei Ihnen, Ihren Büchern immer so humorvoll und ironisch und selbstironisch und das Tragische kommt so leicht daher?
Also als bulgarischer Schriftsteller muss man überleben. Von daher, da wo ich herkomme, ist es etwas, was ich sehr gerne habe. Es gibt viele Sachen, die ich bei uns nicht gerne habe, aber die in der bulgarischen Weltsicht ist die Selbstironie was ganz Gutes. Es ist nicht genau Selbstironie. Es gibt auch bei anderen Nationen. Es ist einfach. Aber wenn du wirklich über dich selber in der Lage bist, ironisch zu sein, das ist etwas, was in Bulgarien gut gedeiht. Und das ist auch eine Überlebensstrategie bei uns. Es gibt in Bulgarien einen Übersetzer aus dem Spanischen ins Bulgarische. Und er sagt, es gibt viele verschiedene Art und Weise, an Hunger zu verhungern. Das Sicherste ist, wenn du aus dem Bulgarischen in fremde Sprachen übersetzt. Aber Gott sei Dank gibt es auch die Möglichkeit. Das ist für Lateinamerika. Aber in Europa ist es nicht ganz so schlimm. Was das hier mit dem Roman passiert, also für mich ist es die Möglichkeit, dieser Roman wurde im März auf Deutsch veröffentlicht, aber das ist die Premiere hier in Deutschland trotzdem. Es gab sehr gute, positive Rezensionen in den großen überregionalen Zeitungen, sodass man sagen kann, aha, wir werden bemerkt und beobachtet. Und ja, ich hoffe, ich werde aber trotzdem meine Ironie behalten.
Jetzt haben Sie schon sozusagen die letzte Phase dieses Erzählers kennengelernt. Zu Anfang hat er die Fähigkeit, mit sehr viel Empathie sich in fremde Gehirne hineinzudenken und auch die Schnecke zu sein, die verspeist wird wie derjenige, der sie verspeist. Und dann irgendwann muss er Geschichten kaufen. Und er kauft unter anderem Geschichten von Frauen, die ihren Körper verkaufen, um einen anderes Kind auszutragen. Geschichten aus Bulgarien, der jüngeren Zeit. Da geht es um ein anderes Sammeln. Und da gibt es noch ein drittes Sammeln, das hat mich am meisten angerührt, denn es ist auch eine Poetologie des Sammelns darin enthalten und der Werkzeuge, mit denen gesammelt wird, von den psychischen Vorgängen, von der Empathie und der Auflösung des Ich, das damit einhergeht, auf der erzählerischen Ebene, bis hin zu einem Gefäß. Und auch das Ich ist eigentlich nur ein Gefäß für die vielen Geschichten. Dieses Gefäß ist eine Zeitkapsel. Das spielt eine große Rolle im Roman in der mittleren Phase dieses Erzählers. Er sammelt nämlich Dinge, um sie in Zeitkapseln zu packen. Und ich habe mich daran erinnert gefühlt, ich habe auch natürlich als Kind Zeitkapseln gebaut und gebastelt, aber habe die nie vergraben. Hier ist eine Geschichte enthalten, die hat mich sehr angerührt. Und ich wollte Sie fragen, wie Sie darauf gestoßen sind und was Sie damit verbunden haben, dass Sie sie aufgenommen haben. Mit der US-amerikanischen Weltraumsonde Voyager, glaube ich, war es, die in den Weltraum fliegt, ist ein bulgarisches Volkslied unterwegs zu den Intelligenzen außerhalb unserer Wahrnehmung. Und die können dann hoffentlich irgendwann merken, wie schön hier auf der Erde gesungen wird, mittels dieser bulgarischen Obertonmusik. Was ist das für eine Erinnerung, die Sie da ausgegraben haben, entweder gehört haben, ausgegraben? Und warum war das wichtig? Denn das Lied ist ja doch auch ein sehr besonderes Lied.
Ja, das Lied, was mit Voyager verschickt hat, ist ein grausames Lied. Und wenn die Außerirdischen es hören und verstehen, werden sie keinen Kontakt mit uns aufnehmen. Aber dieses Thema über die Zeitkapseln war mir sehr wichtig. Im Jahre 38, vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es eigentlich ein regelrechtes Boom von solchen Zeitkapseln, die man in die Erde vergraben hat. In dem Roman ist auch sogar das Schema der berühmtesten Krapse, die in New York vergraben ist, aufgeschrieben. Und da habe ich aufgezählt, was drin ist. Die Bibel, eine Sicherheitsnadel, Zigaretten-Gitan, Schallplatten, Vinyl-Schallplatten, die Zeitschriften aus den 38er Jahren, die eine Ansprache von Einstein, einen Hut, einen Frauenhut und ein bisschen Maiskörner. Das sind ganz unterschiedliche Gegenstände, bedeutungstragende oder ganz unbedeutende. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und in meinem Buch sind sehr viele solche Geschichten. Und man hat gesagt, diese Kapsel wird erst in 5000 Jahren geöffnet. Schauen Sie sich mal an, was soll man denken, dass man in der Regel in der Lage sein wird, dass die Menschheit noch 5000 Jahre existiert. Und dann kommt der Krieg. Und diese ganze Welt, die man da vergraben hat und versteckt hat, nach dem Krieg gibt es nicht. Und deswegen öffnet man diese Kapsel direkt nach dem Krieg. Und zwar, man macht das nicht, damit man sich erinnert, was es früher war, sondern man macht die Kapsel auf, damit man dazu das Schema der Atombombe hinzufügt. Gott sei Dank wurde diese Kapsel tatsächlich nicht geöffnet, sondern erst in den 60er Jahren aufgemacht. Und dort wurde eine Beatles-Schallplatte hinzugefügt, Anti-Baby-Pille und selbstverständlich das Schema der Atombombe. Als ich dieses Buch schrieb, wollte ich sozusagen, ich habe das Buch als sozusagen als meine persönliche Zeitkapsel für meine Leser gedacht. Für die kommenden Generationen, die nach uns kommen werden, wenn wir nicht mehr da sind, damit er sowohl über die Atombombe als auch über die Gasmaske, als auch über die kleinen Ängste nachlesen konnte, über diese Spiele mit den kleinen Ängsten, die wir tagtäglich erleben. Ich habe es natürlich auch für meine Tochter geschrieben, ganz persönlich.
Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für dieses wunderbare Buch, das ich dringend zum Lesen empfehle, Physik der Schwermut. Ich danke Alexander Sitzmann, dem Übersetzer, und Georgi Gospodinov, dem Autor. Und nun sage ich ein letztes Wort, das des Minotaurus, Mu. Doch noch, das wollte ich noch sagen.